Herzlich willkommen zum letzten Spielverlagerung.de Hinrunden-Spezial-Podcast. Wir haben in einer kleinen Serie jetzt so ziemlich alle Teams der Bundesliga abgearbeitet, aber es fehlen noch die zwei wohl größten und interessantesten Teams, nämlich Bayern München und Borussia Dortmund, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Ich habe dazu eingeladen bei mir einmal den altbekannten Sidekick Martin Rafeld.
Sidekick Martin Rafeld, hallo.
Und zu Gast ist uns eine große Ehre, dass er gekommen ist, vom einem sehr guten Bayern-Blog, der bayernblog.wordpress.com, glaube ich. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Ja, Steffen Meyer ist zu Gast.
Moin, moin.
Wir werden erstmal reden ein bisschen über Borussia Dortmund. Und da kann ich direkt einsetzen. Reus ist ja der Transfer, der große Wellen geschlagen hat. Wie siehst du das? Also du hast auch einen relativ kritischen Artikel im Adventskalender über Reus geschrieben, ja, bei uns, und bist auch mit der These unterwegs, dass Reus Kagawa nicht hundertprozentig ersetzen kann.
Naja, das ist erstmal eine naheliegende These. Also er kann ihn halt auf jeden Fall nicht 1:1 ersetzen, weil der einfach ein anderer Spielertyp ist. Aber auf jeden Fall wird die Auswirkung, die es auf das Dortmunder Spiel hatte, ist eben, dass Dortmund die Saison schon ein bisschen besser darin geworden sind, wenn sie wie in einigen Champions League spielen, wenn sie etwas tiefer stehen, verteidigen, wenn sie individueller kontern, mehr mit Dribblings arbeiten und generell individueller spielen. Und das Ballbesitzspiel hat phasenweise ein bisschen gelitten. Gerade in der Mitte der Hinrunde war es oft so, dass das dann so ein bisschen Hektik drin war. Und vor allem das defensive Pressing, das suchen sie halt noch. Also das ist einfach nicht mehr so herausragend wie mit Kagawa. Also Kagawa war natürlich da der absolut herausragende Spieler. Also nicht unbedingt der, aber einer der absolut herausragenden Spieler bei Dortmund, der halt super wichtig war dafür, dass man das Zentrum, also dass man Zugriff im Zentrum kriegt, obwohl man relativ breit steht grundlegend. Und das ist halt, das kann halt Reus nicht in der gleichen Weise leisten. Also er ist nicht so gut darin, im Zentrum immer Spieler so anzulaufen, dass sie verunsichert werden, dauerhaft Unordnung zu verursachen und so, sondern Reus ist vielmehr ein Balleroberer.
Also, wenn ich das kurz sagen darf, siehst du auch eine eine qualitative erstmal Verschlechterung des Pressings.
Des hohen Pressings auf jeden Fall. Das Mittelfeldpressing ist schwächer geworden, was so das Prunkstück war letzte Saison oder letzte Rückrunde auf jeden Fall. Und das Defensivpressing ist dafür ja besser geworden. Also gerade in Manchester oder in Amsterdam hat man das gesehen, auch phasenweise in Bayern, also in München, dass da schon auch Dinge besser geworden sind. Aber so das Pressing nach vorne im Mittelfeld, gerade im Zentrum, das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr so ein krasser Zugriff vorhanden wie zuvor.
Ich da vielleicht einhaken würde, also sicherlich liegt es an dem Wechsel von Kagawa zu Reus, der, glaube ich, gerade in den ersten, sag ich mal, 6 bis 10 Spieltagen wirklich Probleme hatte, sich da auch an das System anzupassen. Was aber auch dazu kommt, ist aus meiner Sicht das Fehlen von Sven Bender, der relativ wenig Spiele in dieser Saison gemacht hat und der, glaube ich, für das gesamte Pressing-Konzept einfach eine herausragende Rolle spielt und vielleicht auch im Zweikampf einfach noch stärker als Gündogan und Kehl ist. Und ich glaube, sein Fehlen hat sich da auch negativ bemerkbar gemacht.
Ja, jein. Also, ja, Bender ist schon ein extrem geiler Pressing-Spieler, muss man sagen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass Dortmund am stabilsten ist, wenn Kehl und Gündogan zusammen spielen. Also ich finde immer, am Defensiv waren sie am stabilsten natürlich mit Kehl und Bender, aber das ist dann, wenn man gegen eine Mannschaft spielt wie Düsseldorf, die eh aus dem Spielaufbau heraus nichts macht, ist das nicht so super wertvoll. Mit Kehl und Bender hat man ja auch 1:1 gegen Düsseldorf gespielt, konkret. Und wenn Gündogan und Bender zusammen spielen, dann habe ich immer den Eindruck, es ist ein bisschen zu aggressiv, ein bisschen zu riskant. Also das war die Stammformation der letzten Hinrunde. Also als Gündogan frisch dabei war und da war es halt oft so, dass er dann zu stark in die Balleroberung gegangen sind und die Absicherung ein bisschen gefehlt hat. Und da hat mir die Abstimmung eigentlich immer zwischen Gündogan und Kehl ein bisschen besser gefallen, obwohl Bender in der Balleroberung selbst natürlich der herausragendste Spieler ist bei Dortmund. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Weil im Grunde ist es nicht so, dass Dortmund in irgendeiner Phase der Saison tatsächlich schwach war in der Defensive, sondern es sind immer so Kleinigkeiten, die fehlen. Dann mal ein bisschen Pech dort und mal ein bisschen Tick zu wenig Intensität und so. Also,
man muss schon sagen, sie haben ja klar mehr Chancen zugelassen als letzte Saison. Wenn auch nicht viele, sind immer noch auf Platz 2 in der Liga hinter den Bayern. Und sie haben aber auch vor allen Dingen mehr Tore kassiert. Sie haben jetzt schon 20 Tore.
Also die Fähigkeit, wirklich spielerisch schwächere Mannschaften einfach kaputt zu pressen, wie Dortmund das, glaube ich, in der letzten Saison gemacht hat, war in der Konstanz in der Hinrunde, glaube ich, nicht da. Ja. Und das liegt sicherlich am Weggang von Kagawa, aber ich meine auch die Tatsache, dass Sven Bender verletzt war und nicht fit wurde, da auch eine Rolle gespielt hat.
Wobei er in der Rückrunde dann auch, also gerade in der zweiten Hälfte der letzten Rückrunde, wo Dortmund dann auch das Pokalfinale gegen Bayern zum Beispiel hatte, das haben sie auch ohne Bender gespielt. Also da hat auch die Partnerschaft Kehl-Gündogan besser funktioniert. Wobei natürlich allerdings man sagen muss, dass Kehl Gündogan zu keinem Zeitpunkt genauso griffig war wie Kehl Bender. Also die defensiv herausragendste Phase überhaupt unter Klopp müsste der Anfang der letzten Hinrunde gewesen sein, wo man offensiv wirklich ziemlich limitiert war, weil eben Kehl Bender zusammen das Zentrum da gestellt haben. Und da war man, das Aufbauspiel war da ziemlich simpel oft. Aber da war man dann wirklich defensiv so extrem stark, dass man, man hatte den Eindruck, es ist eigentlich wurscht, wie viel Tore Dortmund schießt. Es reicht eigentlich immer, weil der Gegner überhaupt keins schießt. Höchstens mit Glück rutscht mal einer rein. So.
Wo wir gerade schon beim Thema Defensive sind. Wie bewertet ihr die Leistung von Mats Hummels in der Hinrunde? Wir haben ja schon zigmal jetzt in diesem Podcast unsere berühmte Top 25 beste Spieler der Hinrunde erwähnt, die wir für Bundesliga-Fanatic.com gemacht haben. Ja. Und da waren wir uns sehr uneinig. Ich hatte zum Beispiel ihn gar nicht auf meiner Top 25-Liste.
Ach so.
Andere von uns hatten ihn sogar in den Top 10 mit drin. Mal vielleicht als Außenstehenden von dir, Steffen, wie bewertest du die Leistung von Hummels jetzt in der Hinrunde?
Ja, es fällt mir als Bayern-Fan natürlich immer schwer, die Personalie Hummels irgendwie objektiv zu bewerten. Weil es irgendwie immer noch so ein bisschen...
Innenverteidiger der Liga.
So ungefähr. Ja, es ist schon ein Stachel im Fleisch, sage ich mal, dass dieser Spieler heute nicht neben Holger Badstuber die Bayern-Innenverteidigung bildet. Das muss man einfach sagen. Man muss neidlos anerkennen, dass er seit 2,5 Jahren wirklich auf extrem hohem Niveau spielt. Ihn jetzt einzuordnen in eine Rangliste, kann ich nicht. Ich glaube, dass er wesentlich stärker auch noch ist als Subotic. Also der Ausfall von Subotic jetzt in den nächsten Wochen kann Dortmund, glaube ich, leichter kompensieren, als wenn es ein längerer Ausfall von Hummels gewesen wäre. Mhm. Also er spielt einfach auf sehr hohem Niveau.
Ich bin ein bisschen kritischer mit Hummels in der Hinrunde.
Ich auch.
Ich fand ihn gerade am Anfang der Hinrunde nicht so sicher, wie ich das gewohnt war, gerade defensiv.
Ich fand tatsächlich, in der ersten Hälfte der Hinrunde fand ich Subotic besser als Hummels.
Ja,
das hat nichts damit zu tun, dass Hummels generell stärker zugestellt wurde, sondern einfach, dass er phasenweise ein bisschen fahrig wirkte. Dass er hat auch irgendwann mal gesagt, nach der Anfangsphase, dass ihm so ein bisschen die Lust am Fußballspielen gefehlt hat in den ersten paar Wochen nach Neustadt und dass die dann wieder zurückkam. Wolltest du noch was beitragen?
Ja, was ich dazu noch vor allen Dingen sagen wollte, ist ja, ich habe bei der EM, als wir damals die Spieler der EM zusammengestellt haben, ja auch ein bisschen Kritik der User bekommen, weil ich Mats Hummels verhindert habe. Ich habe ja gesagt, ich möchte Mats Hummels nicht drin haben, einfach weil er zwei Tore verursacht hat. Das ist
ja, aber ich war uns da nicht sogar relativ einig. Also ich hatte auch gesagt, lieber Badstuber, und René hat es, glaube ich, auch gesagt. Also
ja, genau, aber ich war der Hauptvorsteller. Ich habe ja gesagt, geht nicht. Und war auch diese Hinrunde wieder, hat er auch mir durch zu viele Fehler, zu viele Chancen auch zugelassen einfach. Mal hier nicht die richtige Tiefenstaffelung, dann da wieder einen entscheidenden Zweikampf geworden, rausgerückt, wo er nicht unbedingt rausrücken musste. Mhm. Das waren dann so defensive Fahrlässigkeiten, die er mittlerweile abgestellt hat, aber die sich eingeschlichen hatten einfach.
Ich muss, wo wir ihn jetzt schon kritisiert haben, muss ich auch noch nachlegen, dass Hummels jetzt in den letzten Wochen der Hinrunde teilweise absurd gut war. Also gerade das Rückspiel gegen Manchester war, glaube ich, so eine der besten Innenverteidigerleistungen, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Das muss man auch sagen.
Ja, also muss man neidlos anerkennen, das stimmt.
Also was sich bei Hummels und glaube ich auch bei der gesamten Dortmunder Mannschaft ja dann so ein bisschen durchzieht, ist, dass es einen gewissen Leistungsgap gibt zwischen Bundesliga und Champions League. Weil ich muss auch sagen, ich habe mehr Spiele von Dortmund in der Champions League gesehen, also jetzt in der kompletten, über komplette 90 Minuten. Und habe das so ein bisschen gerade auch als Grundlage für mein Urteil genommen. Und in der Champions League kann ich mich an kein Spiel erinnern, wo mir jetzt irgendein größerer Hummelspatzer hängen geblieben ist.
Es ist ja auch ein bisschen auffällig gewesen schon, dass Champions League größere, bessere Leistungen waren teilweise als in der Bundesliga. Wie erklärst du dir das, Martin?
Also ich habe schon den Eindruck, dass in den Topspielen diese Saison ein bisschen mehr Zug drin ist, ein bisschen mehr Intensität. Das haben auch Hummels zum Beispiel hat das zugegeben in einem Kicker-Interview, Sportbild-Interview, was ich gelesen hatte. Da meinte er, dass die Aggressivität im Anlaufen gefehlt hat in der Bundesliga, und Klopp hat auch was in die Richtung gemeint, dass halt, dass man das schon in der Bundesliga so eine gewisse Alltagsatmosphäre eingezogen ist und man dann eben nicht mehr so ein Tick Aggressivität gefehlt hat. Und das war auch so mein Eindruck, dass in der Champions League schon irgendwie alle noch ein Ticken galliger, ein Ticken druckvoller waren im gesamten Defensivverhalten. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Faktor. Zum anderen muss man auch einfach sagen, was gerade einen ganz riesigen Unterschied zum letzten Jahr darstellt, dass Dortmund dieses Jahr zwar eine schwerere Gruppe gekriegt hat, aber dafür eine Gruppe, die Dortmund sehr gut gelegen hat. Also dadurch, dass alle drei Gegner Ballbesitzteams waren, die versucht haben, sich kontrolliert Chancen herauszuspielen und die allesamt nicht versucht haben, außer Real in der zweiten Halbzeit im Rückspiel, was ja Real dann auch gewonnen hat, diese Halbzeit. Ansonsten hat keine Mannschaft versucht, Chancen zu erzwingen. Und Dortmund ist immer dann schlechter, wenn der Gegner versucht, Chancen zu erzwingen, denn man kann, defensiv sind sie eigentlich so gut, dass man sie fast nie ausspielen kann. Deswegen, wenn der Gegner versucht, sie auszuspielen, wenn er versucht, wirklich mitzuspielen, dann sind sie immer ein bisschen besser, als wenn der Gegner einfach auf den Flügel reinbolzen, hoffen. So, dann haben sie immer mehr Probleme. Also deswegen, so haben sie halt auch dann gegen Mannschaften wie Düsseldorf und so, sehen sie dann halt auch, ich meine, die haben gegen Düsseldorf genauso viele Gegentore gekriegt wie gegen Bayern. So, das ist ein ähnliches Phänomen,
also
wie das,
dass sie
halt gegen Ajax und Manchester City besser aussehen als gegen Olympique Marseille. So.
Ist auch, wenn ich da jetzt mal kurz zu den Bayern rüberschwenken darf, erinnert ein wenig an die Bayern der letzten Jahre, Steffen, oder? Wo man auch das Gefühl hat, in der Bundesliga nicht so 100%, aber in der Champions League ist man heiß.
Also ich habe schon im letzten Jahr die Theorie aufgestellt, dass das Beste, was Dortmund im Hinblick auf die Meisterschaft passieren konnte, war, dass sie in der Vorrunde in der Champions League ausgeschieden sind. Und ich glaube auch, dass Dortmund jetzt zum ersten Mal, also in der Formation zum ersten Mal, das mitmacht, was eigentlich ja bei Bayern seit 10, 15 Jahren eigentlich Standard ist, nämlich dass du vor der Herausforderung stehst, an einem Dienstag oder Mittwoch gegen Real Madrid oder Manchester zu spielen und am Samstag die gleiche oder eine ähnliche Intensität oder eine ausreichende Intensität auf den Platz bringen musst gegen, bei allem Respekt, Düsseldorf, Fürth, Augsburg und Co. Und ich glaube, dass das ganz klar in dieser Saison auch der Grund ist, warum Dortmund in manchen Problemen einfach Schwierigkeiten hatte. Also Dortmund spielt einfach auch einen unfassbar aufwendigen Fußball und den jede Woche Mittwoch, Samstag mit einem vielleicht dann für diese Belastung doch nicht breit genug im Kader immer umzusetzen, ist einfach schwierig.
Ja.
Ich will noch kurz anmerken, dass ein Faktor dabei auch ist bei der Champions League, dass man ja durch die englischen Wochen nicht nur mehr Belastung hat, sondern deutlich weniger Trainingseinheiten. Und es ist halt, das Dortmunder Trainerteam ist in extremer Weise, wie vielleicht wie kein anderes Trainerteam auf der Welt, eine Entwicklungsmaschinerie, also das hat man ja gerade, die Entwicklung während der letzten Rückrunde, als man wirklich viel Zeit hatte, weil man eben nur noch also nicht mehr in der Champions League war und deswegen fast nie englische Wochen hatte, da war die Entwicklung, die Dortmund gemacht hat, so wahnsinnig rapide, dass man, dass klar ist, dass das nicht zu leisten ist, wenn man englische Wochen hat und dass das dann ein entsprechender Nachteil ist. Und man hat ja auch in der Hinrunde von der vorherigen Saison hatte man ja auch lange Probleme, wo man ein bisschen brauchte, um die zu beheben. Und so ähnlich war es jetzt in dieser Rückrunde. Jetzt am Ende haben sie ja entsprechend
die Hinrunde, meinst du?
Das ist sicherlich auch ein Problem.
Das ist auch ein Faktor, ja. Ein Namen, den wir bis jetzt noch gar nicht genannt haben, überhaupt nicht genannt, ist Nuri Sahin, der große Transfer des BVB in dieser Winterpause. Was hältst du allgemein von diesem Transfer, Martin? Erste Frage. Und zweite Frage, was glaubst du, ergeben sich dadurch für taktische Möglichkeiten?
Also ich bin eine Mischung aus begeistert und skeptisch wegen des Transfers. Also kleine Anekdote, René, der Kollege RM, also meinte mal zu mir, was fällst du eigentlich von Sahin zu Dortmund, wäre das geil? Und ich meinte, naja, ich finde eigentlich, Gündogan passt besser rein und hat ihm, glaube ich, mittlerweile den Rang abgelaufen, wäre nicht so gut. Und dann habe ich kurz überlegt und gedacht, nee, Moment mal, Sahin und Gündogan wäre ja total geil zusammen. Und er meinte, ja, genau das meine ich. So, weil ich glaube, die richtig gut zusammenpassen. Sahin, Gündogan wäre dann schon ein spielstarkes Mittelfeld auf Weltklasse-Niveau. Kann man, glaube ich, dann schon so sagen langsam. Allerdings, ich habe auch einen Artikel zu dem Thema geschrieben, wie die beiden sich ergänzen können, welche Möglichkeiten sich eröffnen. Und was ich daran auch schon angesprochen habe, ist eben das potenzielle Problem, dass Sahin eventuell zu dominant ist. Gab dann auch ein paar Spiele, wo er dann durch eine Manndeckung oder so ganz gut aus dem Spiel genommen wurde und Dortmund schon massive Probleme gekriegt hat. Das könnte wieder der Fall werden, dass Dortmund ein bisschen zu aggressiv wird. Und ja, die große Frage wird sein, wie die Balance sich ergibt. Wie sehr wird Sahin eingebunden? Wie sehr kann er sich zurücknehmen? Wie sehr macht es Sinn, dass er sich zurücknimmt? Und ja, Gündogan ist ja die kurze Variante von Sahin im Grunde, eher der Kombinationsspieler, Kurzpassspieler, während Sahin der Verteiler ist mit den langen Bällen, ganz weite Bälle ins Angriffsdrittel und so, flach auch. Und mal sehen, wie sich das miteinander ergänzt. Sahin Bender kann ich mir gut vorstellen, Sahin Gündogan kann ich mir gut vorstellen, Gündogan Kehl hat sich bewährt, hat auch das erste Spiel beim Wintercup gemacht, die beiden zusammen. Das sah auch gut aus und ich denke, es wird ein bisschen nach Gegner gehen, nach Formkurven, nach Verletzungen und Dortmund hat jetzt auf jeden Fall dadurch deutlich mehr Kombinationsmöglichkeiten, die richtig gut funktionieren, glaube ich.
Eure Prognose für die Rückrunde?
Ja, Platz 2 normalerweise.
Steffen, was glaubst du?
Ich sehe sie auch auf Platz 2.
Gut, ja. Nach einer kleinen Pause werden wir uns dem FC Bayern widmen. Bis gleich. Willkommen zurück beim Spielverlagerung.de Podcast. Wir werden uns jetzt in den nächsten Minuten mit dem FC Bayern beschäftigen. Wohlgemerkt, wir werden uns mit dem FC Bayern beschäftigen. Wir werden uns nicht mit Guardiola beschäftigen. Da wird es noch genug Zeit und genug Muße drüber geben, über ihn in anderen Podcasts zu reden. Wir werden auch weitere Beiträge drüber schreiben. René hat ja schon einen Beitrag bei uns geschrieben, den ich allen ans Herz legen kann. Wir werden nur über die Rückrunde reden und über die Hinrunde. Und Jürgen Klopp hat ein interessantes Zitat gebracht. Nämlich, dass wir so erfolgreich sind, hat beim FC Bayern die Sinne geschärft. Steffen, du als Bayern-Blogger und auch Bayern-Experte, was hältst du von dieser Aussage? Stimmt das? Haben die Bayern durch die Erfolge des BVB Blut geleckt?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also dafür waren diese letzten 5 Spiele, die letzten 5 Pflichtspiele inklusive DFB-Pokalfinale, diese 5 Niederlagen, beziehungsweise diese 5 nicht gewonnenen Spiele, muss man ja besser sagen, von Bayern, einfach eine Serie, die es sonst, glaube ich, gegen keinen Verein in den letzten Jahren gegeben hat. Das hat einfach aufgezeigt, wie stark Dortmund ist, wie überlegen Dortmund auch in manchen dieser Spiele war, gerade im Pokalfinale ab der 30. Minute. Ich glaube, das hat schon zu einem Umdenken bei Bayern einfach geführt, dass es vielleicht auch nicht mehr reicht, sich einfach nur auf individuelle Klasse im Zweifel zu berufen oder darauf zurückzuziehen, dass Ribéry oder Robben am Ende so ein Spiel alleine entscheiden, sondern dass es heute im modernen Fußball auf dem Niveau einfach um viel mehr geht, um eine definitive Kompaktheit geht. Und das hat, glaube ich, ganz viel bei Bayern auch ausgelöst. Und genau, das sieht man auch an den Aussagen. Auch Schweinsteiger hat das ja vor dem letzten Dortmund-Spiel mehrfach gesagt, dass es einfach, die Dortmunder haben uns genervt in den letzten 2 Jahren. Und diese Hinrunde ist sicherlich als Reaktion auf diese Entwicklung zu sehen.
Genau, wollen wir mal dann direkt in diese Hinrunde reintauchen, die extrem erfolgreich war. Der Pokal ist man ohne Probleme ins Viertelfinale gekommen. Man hat 42 Punkte in der Bundesliga gesammelt, hatte nur eine Niederlage einstecken müssen, drei Unentschieden, sonst alles gewonnen. Auch in der Champions League durchmarschiert. In welchen Bereichen hat sich der Bayern im Vergleich zur Vorsaison verbessert, Steffen?
Also vielleicht einen Punkt nochmal vorwegzusetzen. Ich glaube, man kann die Hinrunde nicht ohne den Kontext sehen, wie die letzte Saison geendet ist. Mhm. Ich glaube, Bayern hatte viele Gründe nach diesem verlorenen Champions League-Finale, auch für viele Bayern-Spieler nach der EM, nach dem verlorenen Pokalfinale, mit der kompletten Philosophie dieses Vereins eigentlich zu hadern, auch ein bisschen in Selbstmitleid zu versinken. Dass Bayern das nicht gemacht hat, ist aus meiner Sicht vor allem Matthias Sammer zu verdanken, der in dem Moment, wo er ankam, einfach einen Ton bei Bayern gesetzt hat, der gesagt hat, es gibt keine Ausreden, der jeden in die Pflicht genommen hat, der auch deutlich gemacht, er vertraut jedem, der in dieser Mannschaft spielt, aber der halt auch keine Vergangenheit mit diesen Spielern hat, anders als vielleicht Christian Nerlinger gehabt hätte. Und ich glaube, dass dieser Impuls von Sammer, dass man einfach diese letzte Saison hinter sich lassen konnte und einfach gesagt hat, Neustart, und gleichzeitig auch diese Spieler in die Verantwortung genommen hat, für den FC Bayern hier was zu erreichen, ganz wichtig war.
Wollen wir jetzt mal wirklich reingehen ins Spielerische? Kann ich nochmal an Steffen die Frage stellen, was hat sich spielerisch geändert, fußballerisch?
Also ich habe den Eindruck, dass ich glaube, seit ich Bayern-Fan bin, und das ist jetzt schon etwa, weiß ich nicht, 18 bis 20 Jahre, ich bin 27, also so alt bin ich noch nicht, aber das erste Mal spielt Bayern wirklich ein wirkungsvolles Pressing. Also ich will auch Louis van Gaal nicht zu nahe treten. Ich glaube auch, dass er grundsätzlich ein Pressing-System hatte. Auch Klinsmann hat das übrigens propagiert. Aber beiden ist es nicht gelungen, das in diesem Maße umzusetzen, dass es den Charakter des Bayern-Spiels wirklich verändert hat. Ich glaube, das Pressing, das Bayern spielt, und ich kann da auch nur noch mal den Artikel, glaube ich, vom Kollegen René auch auf eurer Seite, auf spielverlagerung.de erwähnen, der wirklich dieses Pressing gut noch mal aufarbeitet. Der Artikel ist sehr lang, aber auch sehr gut. Ich glaube, es ist kein brutales Gegenpressing, wie das Dortmund spielt. Die Stärke, die Bayern hat, ist aus meiner Sicht eher eine Raumaufteilung, also eher ein kollektives Pressing der gesamten Mannschaft, die den Gegner im Spielaufbau unter so hohen Druck setzt und Bälle auch dahin zwingt, wo man sie hinhaben will, nämlich dann in Zweikämpfen in Richtung Martinez und Gustavo. Das fängt aus meiner Sicht an mit einer Viererkette von Bayern, die extrem hoch spielt, die extrem hoch schiebt und dann den bespielbaren Raum dementsprechend extrem verengt. Geht weiter bei den Außenverteidigern, die nicht in der Viererkette, im ganz normalen Setplay nicht in der Viererkette agieren, sondern aus meiner Sicht leicht vorgeschoben sind, den Raum damit noch weiter verengen. Und es kommt zudem dazu, dass Heinkes dafür gesorgt hat, dass Spieler wie Ribéry und auch Robben in den Spielen, die er gespielt hat, wirklich an dieses System glauben und wirklich das Gefühl haben, dass es sie weiterbringt und auch wirklich dementsprechend hohen Aufwand betreiben, auch in der Rückwärtsbewegung. Und ich glaube halt, dass es jenseits von der defensiven Stabilität, die das gebracht hat, halt auch diesen Charakter von Bayerns Spiel verändert hat.
Ja, aber die defensive Stabilität kann man erstmal hervorheben. Es hat, glaube ich, in den letzten Jahren keine Mannschaft in einer Hin-Serie so wenige Chancen zugelassen und so wenige Tore kassiert wie Bayern jetzt. Mit 7 Gegentreffern.
Ich finde es insgesamt beeindruckend, dass was glaube ich das große Plus ist, dass eben die Art des Pressings extrem gut auch auf den Stil und auf die Stärken der Mannschaft zugeschnitten ist, in der Form, dass Dortmund spielt meiner Meinung nach das elegantere und intelligentere Pressing. Allerdings hat Bayern eben immer noch die höhere individuelle Stärke, gerade im physischen Bereich haben mehr schnelle, robuste Spieler, während Dortmund halt mehr auch über die Intelligenz kommen muss. Und und Bayern schafft es halt sehr gut jetzt, diese individuelle Klasse auch defensiv sehr wirkungsvoll einzusetzen, indem sie zwar eine höhere Mannorientierung haben als Dortmund, aber die Mannorientierung in den richtigen Situationen, sie hatten letzte Saison, da hatten sie halt auch so eine Mannorientierung, die war aber so ein bisschen ungriffig und zu früh und unsystematisch, weswegen sie da oft dann aus der Kompaktheit rausgezerrt wurden. Und jetzt haben sie diesen mannorientierten Zugriff in den richtigen Situationen aus einer stabileren, kompakteren Grundhaltung heraus und können so ein bisschen sie haben die Stärken von sich aus der letzten Saison mit den Stärken von Dortmund so ein bisschen kombiniert. Das ist ziemlich, ziemlich gut gelungen.
Also ich will aber trotzdem nochmal sagen, ich glaube, es geht halt noch darüber hinaus, was diese taktische Variante bei Bayern verändert hat. Also Bayern hat schon in der letzten Saison weniger Gegentore kassiert als Dortmund. Also man kann nicht sagen, dass sie in der letzten Saison defensiv nicht stabil standen. Aber was auffällig war im letzten Jahr, Bayern war extrem abhängig von einem frühen eigenen Tor. 13 Mal haben sie in der ersten halben Stunde ein Tor geschossen, 13 Mal haben sie das Spiel gewonnen, darunter viele Spiele 7-0 gegen Freiburg, 7-1 gegen Hoffenheim, 6-0 gegen Hertha und so weiter und so weiter. Warum? Ich glaube, weil durch dieses frühe 1-0 sich Räume öffnen, die Bayern für sein Spiel braucht. Weil dieses Pressing, gerade die Balleroberung im Pressing in der vergangenen Saison noch nicht so gut funktioniert hat wie jetzt. In diesem Jahr habe ich das Gefühl, dass der Ball früher erobert wird und damit der Weg zum gegnerischen Tor dementsprechend auch kürzer ist. Und Bayerns große Stärken, auch viele 1-0-Situationen sind aus Ballgewinnen entstanden von Martinez oder von Gustavo, die dann die direkt startenden Ribéry oder Müller auf links oder rechts bedient haben und so eine Mannschaft ja wirklich in einer relativen Unordnung erwischt. Und das hat in den letzten Jahren bei Bayern total gefehlt. Das war ein Riesenaufwand. Es gab ja auch immer wieder diese Spiele, wo der Ball immer wieder von links nach rechts zirkuliert ist, wo man hohen Ballbesitz, aber wenig Torchancen hatte. Und ich glaube, durch diese frühen Ballgewinne, die man jetzt hat, früheren Ballgewinne, das hilft dem Bayern-Spiel einfach unglaublich.
Interessant auch in dem Zusammenhang, dass Heinkes so ein System umsetzt. Wir hatten ihn ja oft kritisiert, auch in der letzten Saison, gerade in diesem Podcast, ob er noch fähig ist, so ein System spielen zu lassen. Also hattest du das erwartet, dass das sowas jetzt noch kommt, diese Saison, Steffen?
Nee, habe ich auch ganz ehrlich nicht erwartet, aber wenn man sich so auch, wenn man Matthias Sammer zuhört, wenn man auch Uli Hoeneß zuhört, wenn man auch den Spielern zuhört, die loben Heinkes ja wirklich auch so in den letzten Wochen oder sagen auch immer wieder, dass sein Einfluss auf diese Mannschaft eigentlich zu wenig wertgeschätzt wird. Und ich glaube auch, das ist absolut ihm zu verdanken, einerseits das so zu etablieren und andererseits Spieler wie Ribéry, wie auch Toni Kroos zum Beispiel dazu zu bringen, in dieses System ja wirklich zu investieren und daran zu glauben. Und da kommt natürlich dazu, dass Verpflichtung Luis Gustavo liegt jetzt schon etwas zurück, aber auch Mandzukic ist, glaube ich, extrem hilfreich im Pressing. Und Martinez, glaube ich, muss man keine weiteren Worte drüber verlieren, hat, glaube ich, genau das gebracht, was man von ihm erwartet hat, und hilft Bayern in der Hinsicht auch wirklich weiter.
Es ist interessant, dass du das gerade erwähnt hast, Steffen. Die Transferpolitik ist ja auch viel gelobt worden von den Bayern, dass man einen breiteren Kader hat zum Beispiel. Ist das auch ein Punkt, der wichtig geworden ist?
Ich glaube, Bayern war in der Vorsaison in der Spitze schon Weltklasse. Wie gesagt, wenn man Real in einem Halbfinale der Champions League schlägt, wenn man im Finale der Champions League steht und das eigentlich gewinnt, wenn man normale Maßstäbe anlegt, dann zeigt das, dass dieser Kader in der Spitze wirklich richtig gut war. Aber du brauchst in manchen Phasen der Saison, wenn du diesen Mittwoch-Samstag-Rhythmus hast, brauchst du auch mal die ein oder andere Alternative, um dein Niveau dann auch immer wieder so auf den Platz zu bringen. Und ich will das mal an zwei Spielen aus der Vorsaison festmachen, also an zwei Schlüsselspielen aus meiner Sicht. Bei der Niederlage gegen Gladbach am 18. Spieltag in der Vorsaison, wo wir 1-0 oder 2-0, glaube ich, zur Halbzeit hinten lagen und Heinkes nochmal versucht hat, durch Wechsel auch nochmal Impulse ins Spiel zu bringen. Wenn man sich dann anschaut, wer eingewechselt wurde, war das David Alaba, Rafinha und Luis Gustavo. Das zeigt, wie wenig Alternativen eigentlich auch waren, offensiv in der vergangenen Saison in ein Spiel einzugreifen. Das zweite beim Champions-League-Finale, wenn wir uns anschauen, Alaba war nicht dabei, Badstuber war nicht dabei, Gustavo war nicht dabei. Das hat zu enormen Problemen bei uns geführt, dadurch, dass Timoschuk dann Innenverteidiger spielen musste, dass Kroos neben Schweinsteiger auf der Doppel-6 spielen musste. Wenn man sich diese Konstellation in dieser Saison anschaut, dann haben wir eben einen Dante, dann haben wir einen Martinez, diese Positionen ersetzen können. Wir haben drei wirklich gute Stürmer mit Pizarro, Gomez und Mandzukic. Wir haben mit Shaqiri einen Game-Changer auf der Bank, den man in so ein Spiel reinwerfen kann. Wir haben eigentlich jede Position doppelt besetzt, auch gleichwertig besetzt, bis auf zwei aus meiner Sicht. Das ist einmal die Rechtsverteidigerposition, wo wir keinen gleichwertigen Ersatz haben mit Rafinha. Und dann haben wir...
Es gibt ja aber auch keinen gleichwertigen Ersatz für Philipp Lahm. Also.
Ja, das stimmt.
Da muss man schon weit gucken, weltweit, um einen zu finden.
Was aus meiner Sicht noch fehlt, ist wirklich ein Ersatz für den Spielertypen Bastian Schweinsteiger. Der fehlt bei uns, glaube ich, im Kader noch. Toni Kroos ist von der Veranlagung, glaube ich, jemand, der auch diese Position spielen kann, hat aber wenig überzeugt bei vielen Chancen in der Vergangenheit, wo er auf der Position gespielt hat.
Gibt es einen Ersatz für Bastian Schweinsteiger, den man einfach auf der Bank lassen könnte die meiste Zeit?
Eigentlich ist Schweinsteiger ein einzigartiger Spielertyp, ne? Also ich würde sagen, ich denke eigentlich, man kann Schweinsteiger sogar relativ ganz gut auffangen mit Martinez Groß als Doppelsechs, die dann so die Aufgaben, die Schweinsteiger hat, ein bisschen untereinander aufteilen können. Also Groß dann noch ein bisschen mehr den Fokus auf Offensive, Martinez ein bisschen mehr auf Defensive.
Von der Grundausrichtung sehe ich das auch so. Der Praxistest sozusagen widerspricht dem so ein bisschen. Gut, Martinez und Groß haben da noch nie zusammen gespielt, aber wenn Groß auf der 6 gespielt hat in der Vorsaison, Groß ist für mich ein Spieler, der wirklich herausragende Fähigkeiten hat, der super ist im Abschluss, der super ist im Kombinationsspiel, der aber meistens gut ist, wenn seine Mannschaft gut ist. Und ich glaube, Schweinsteiger ist jemand, der auch in Phasen, wo es nicht läuft, gerade auf dieser 6 pressingresistent ist, der auch immer wieder sich löst, der Räume sucht, Räume findet, sich anbietet. Und das ist das, was Groß manchmal noch ein bisschen fehlt, der sich aus meiner Sicht da zu sehr versteckt.
Na gut, das kann aber ja wiederum diese Verbindungsherstellung als tieferer Sechser, das fällt dann ja eher wieder in Martinez-Bereich eben. Das meine ich ja damit, dass Martinez eben diese tiefere Ballzirkulation, also Schweinsteiger kann ja sowohl tief zirkulieren lassen, als auch aufrückend spielen, auch in Strafraumnähe gefährlich werden und so. Und zweiteres könnte dann halt Groß eher erledigen, ersteres Martinez, und so könnte man ihn schon so ein bisschen auffangen.
Ich würde es auch gerne mal sehen, gebe ich dir recht. Ich bin bisher nicht überzeugt.
Transfertechnisch hat sich bei den Bayern in der Winterpause wenig bis gar nichts gemacht. Einziger Transfer, der bekannt gegeben wurde, ist Jan Kirchhoff. Steffen, du hast auch einen Beitrag auf deinem Blog dazu geschrieben und den Transfer verteidigt. Wieso hältst du den für einen guten Transfer?
Weil ich glaube, dass man mit mindestens 4 guten Innenverteidigern in eine Saison starten muss. Wir haben auch jetzt 4 Innenverteidiger. Wir haben Daniel von Beuten dabei, dessen Vertrag ausläuft und nicht ganz klar ist, ob er nochmal verlängert wird, der aber auf jeden Fall in die Jahre kommt und der vielleicht auch mit ganz modernen Anforderungen an einen Innenverteidiger nicht mehr, ja, diese Anforderungen nicht mehr zu 100% erfüllt, weil er sehr viele lange Bälle spielt, auch im Spielaufbau wirklich nicht so stark ist. Und wenn man sich dann umschaut, wer in Frage kommt auf der Innenverteidigerposition, dann landet man, wenn man sich den deutschen Markt anguckt, eigentlich recht schnell bei Jan Kirchhoff. Und deshalb habe ich gesagt, das ist ein logischer Transfer. Kirchhoff ist ja zweikampfstark, kopfballstark, er ist sehr schnell trotz seiner Größe. Er ist grundsätzlich auch auf der 6 einsetzbar. Ich glaube, dass er bei Bayern wirklich als Innenverteidiger verpflichtet wird, weil wenn er bei Mainz auf der 6 gespielt hat, er das auch eher in einer Dreierkette gemacht hat. In einer Dreierkette vor der Abwehr zusammen mit Soto und Baumgartlinger, wo seine Rolle auch eine andere wäre als jetzt zum Beispiel die Rolle des defensiveren Sechsers bei Bayern, also von Martinez oder Gustavo. Ich glaube, für einen Innenverteidiger sind seine spielerischen Fähigkeiten überdurchschnittlich. Auf der 6 würde es wahrscheinlich nicht ausreichen. Und ich glaube einfach, er ist eine gute Ergänzung. Also er ist jung, er hat aber schon einiges an Erfahrung. Ja, aus meiner Sicht wirklich ein guter, logischer Transfer.
Aber was ich persönlich interessant finde auch, ist der angesprochene Punkt, dass er halt wirklich schnell ist für seine Größe. Was, glaube ich, auch so ein bisschen eine Grundvoraussetzung wird oder geworden ist bei Bayern hinten, weil ich hatte vorhin schon angesprochen, dass sie eben Dortmund noch athletisch überlegen sind, weil sie sich halt auch so, sie können sich Athletik leisten, ne? Also Athletik kostet immer noch mehr Geld als Spielintelligenz, und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Unterschied, dass Bayern auf vielen Positionen dann auch einfach mal ein 1 gegen 1 einfach lösen kann, ohne Unterstützung zu brauchen, was bei Dortmund einfach schwieriger ist, wenn Hummels in Laufduell muss gegen irgendeinen schnellen Stürmer, ist das immer ein bisschen schwieriger zu handhaben, als wenn da Dante oder Boateng rein muss. Und deswegen ist glaube ich, auch eine zentrale Qualität, die ihn auch für Bayern interessant macht. Und ja.
Interessantes Zitat bei Twitter gelesen von Bandit Like Bender, der geschrieben hat, Kirchhoff als Martinez-Ersatz für Guardiolas Dreierkette.
Das ist natürlich auch nochmal ein spannender Punkt. Ja, ich glaube, Kirchhoff wäre ein richtig guter Halbverteidiger.
Prognose für diese Saison. Würde jemand von euch sagen, die Bayern werden nicht Meister?
Ja, ich glaube, sie steigen ab.
Das ist, glaube ich, einhelliger Tenor, dass die Bayern Meister werden. Wie sieht's aus mit Champions League und Pokal? Was denkst du, Steffen?
Ich freue mich natürlich auf das Pokalduell gegen Dortmund, auch wenn ich das vielleicht lieber erst im Finale gesehen hätte. Ich glaube, dass wir diesen Fluch da endlich durchbrechen und Dortmund auch mal schlagen. Also es hat sich an den letzten Duellen auch so eigentlich so ein bisschen angekündigt, also gerade im letzten Spiel gegen Dortmund, wo wir mindestens auf Augenhöhe waren. Und Champions League ist schwer einzuschätzen. Also ich finde, Arsenal ist ein total spannendes Los. Bin sehr gespannt auf die Spiele. Aber eine Prognose in der Champions League zu wagen, fällt mir schwer. Also ja, Halbfinale Minimum.
Was denkst du, Martin?
Das mit dem Pokal sehe ich anders. und auf das Champions League-Spiel freue ich mich total. Ich glaube, Bayern gegen Arsenal ist wirklich ein super Aufeinandertreffen. Es ist ja eh immer geil. Es gibt immer noch nicht so viele Teams auf der Welt, die konsequent guten Ballbesitzfußball spielen, und Bayern und Arsenal ziehen dann halt runter, und das ist geiler Fußball, deswegen freue ich mich drauf. Bayern hat eindeutig mehr Potenzial, denke ich, aber Arsenal ist immer ein unangenehmer Gegner, wo man vorher immer schlecht einschätzen kann, ob die nicht vielleicht doch einen guten Tag erwischen und einen mit ihrem spielerischen Potenzial dann mal überraschen. Die sind sehr wechselhaft unterwegs. Deswegen, ne, schwer zu prognostizieren, aber höchst interessant und höchst attraktiv.
Ja, ich bedanke mich bei euch beiden für dieses interessante Gespräch. Martin, vielen Dank. Du warst ja jetzt bei fast allen Sendungen dabei.
Bei allen tatsächlich.
Bei allen tatsächlich, ja.
Ich hab eine Serie zu verteidigen.
Steffen, vielen Dank nochmal. Du darfst gerne nochmal Werbung machen für deinen Twitter-Account, für deinen Blog, wenn du magst.
Ja, mein Blog heißt www.derbayernblog.wordpress.com.
Und bei Twitter bist du auch aktiv?
Ja, auch als der Bayern-Blog findet man also.
Ja, findet man also. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Immer die 3 Punkte nach dem Spiel, machst immer sofort 3 Punkte und diskutierst auch gerne fußballtaktisch, wie wir ja gerade mitbekommen haben. Eine klare Leseempfehlung von uns. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und ich bedanke mich bei den Hörern, dass ihr durchgehalten habt durch unsere gesamten Bundesliga-Podcasts. Bei uns geht es diese Woche weiter mit den Analysen vom Wochenende und wir wünschen allen eine frohe Rückrunde und viel Erfolg für euren Verein. Auf Wiederhören.